and the wife. Rock it for the poor, rock it for the black and the white.
Guten Abend bei Querfunk Spezial. Guten Abend bei der Sendereihe Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, heute mit zwei Beiträgen über Politik. Nichts Neues, werdet ihr sagen. Doch jetzt wird mit Politik abgerechnet heute. Es stellt sich die Frage, ob Politik schon immer schlecht war oder ob sie vor allem in den 90er, seit den 90er Jahren anachronistisch geworden ist. Dazu haben wir heute zwei Beiträge in den nächsten zwei Stunden. Der erste kommt von Joachim Hirsch und heißt
Krise als Chance. Die Austragung von Interessenkonflikten hat dem Management des Status quo weichen müssen.
Der zweite Beitrag kommt von Stefan Griegert. Er setzt sich mit der politischen oder besser antipolitischen Theorie des Johannes Agnoli auseinander. Der Beitrag von Stefan Griegert ist betitelt
Herrschaft, Staat und Emanzipation.
Zur Kritik der Politik, dem Elend der Politikwissenschaft und dem Staatsfetisch in der marxistischen Theorie. Am Mikrofon bei Sachzwang FM wie immer euer Dr. Indoktrinator, der angenehme Unterhaltung wünscht. Im herkömmlichen Verständnis hatte Politik mit der Gestaltung sozialer Verhältnisse zu tun, mit Kämpfen um Interessen, gesellschaftliche Ziele und Ordnungsvorstellungen. Als demokratisch galt sie, wenn die Betroffenen in gewisser Weise daran mitwirken konnten. Unter bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen konnte davon allerdings immer nur eingeschränkt die Rede sein. Heute wird beides fragwürdig, sowohl die Gestaltungsfähigkeit als auch der demokratische Charakter von Politik selbst im bürgerlich-liberalen Sinne. Was heute Politik heißt, reduziert sich immer deutlicher auf die mehr oder weniger effiziente Verwaltung des Bestehenden, auf Anpassung an scheinbar unbeeinflussbare Sachzwänge, seien es die einer entfesselten Technologie
oder eines unkontrollierbaren Weltmarkts. In der politischen Debatte geht es nicht mehr um alternative gesellschaftliche Ziele, nicht einmal eigentlich mehr um Interessenkonflikte, sondern um das Management des Status quo. Allerdings führt dies auch dazu, dass sich immer weniger Menschen etwas vom politischen Geschäft erwarten und die politische Bühne als eine eher mäßig unterhaltsame Sparte des medialen Showbusiness wahrgenommen wird, dass die Neigung zunimmt, das politische Personal eher nach Outfit, Sympathiewerten oder schauspielerischer Glaubwürdigkeit, denn nach den Ergebnissen seines Handelns zu beurteilen. Dass Politik zu einer Art Standortverwaltung verkümmert ist, hat einiges mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, die seit den 70er Jahren im Gefolge der Krise des fordistischen Nachkriegskapitalismus zu verzeichnen sind. Die als Globalisierung bezeichnete neoliberale Restrukturierung des Kapitalismus auf der einen, der Untergang des sogenannten realen Sozialismus mit dem damit besiegelten Ende der Systemkonfrontation auf der anderen Seite. Wenn damit, wie in diesem Zusammenhang formuliert wurde, tatsächlich das Ende der Geschichte erreicht wäre, wie der Ideologe Fukuyama postuliert, dann bedeutete dies zugleich auch das Ende der Politik in einem emphatischeren Sinne. Wenn es keine historischen Alternativen mehr gibt, gibt es auch nichts mehr zu gestalten. Dann reicht es, die Permanenz des Bestehenden zu garantieren und den laufenden Betrieb gegen allfällige Störungen abzusichern. Dass eben dieser Betrieb auf längere Sicht immer katastrophalere soziale Folgen produziert, gilt als ebenso bedauerlich wie unvermeidlich. So bleibt nur die Hoffnung, dass der politisch-soziale, ökonomische oder ökologische Ernstfall noch etwas auf sich warten lässt. Solche Wahrnehmungen haben einen realen Erfahrungshintergrund. Dazu gehört das endgültig besiegelte Scheitern der großen gesellschaftsverändernden Projekte des 20. Jahrhunderts, das heißt des sozialdemokratisch-reformistischen wie des autoritär-staatssozialistischen Versuchs, die Gesellschaft mit Hilfe des Staates umzugestalten. Und es besteht ein scheinbares Paradox. Die Staaten, die mit einer gewissen Fähigkeit zur interventionistischen Regulierung keynesianisch-wohlfahrtsstaatlichen Typs im Zuge der Durchsetzung des Fordismus als ökonomisch wie sozial integrative Nationalstaaten im 20. Jahrhundert materiell gewissermaßen zu sich selbst gekommen waren, schränken nun im Zuge der neoliberalen Globalisierung ihre politischen Spielräume und Gestaltungspotenziale selbst wieder ein. Dieser Rückzug der Staaten im Sinne eines Lean Management der Gesellschaft war eine entscheidende Voraussetzung für die Reorganisation der Verwertungsbedingungen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach der Krise des Fordismus. Damit wurden aber zugleich die Möglichkeiten, mittels staatlicher Politik die Gesellschaften zusammenzuhalten und zu gestalten, erheblich verringert. Bestandteil dieses Transformationsprozesses ist eine Internationalisierung des Staates, die sich in der zunehmenden Verlagerung relevanter politischer Entscheidungen in ein komplexes System internationaler politischer Organisationen und Institutionen und in einer direkten Anbindung relevanter Teile der Staatsapparate an die Interessen internationaler Kapital- und Finanzmärkte, und deren Institutionalisierungsformen wie WTO, IWF, Weltbank und G7 äußert. Politik wird heute im Wesentlichen von den Finanzministerien und Zentralbanken gemacht. Auch dies ist ein Grund dafür, dass entscheidende Politikfelder in den üblichen Wegen und Verfahren, also mittels demokratischer Wahlen und parlamentarischer Gesetzgebung, praktisch kaum mehr beeinflusst werden können. Als Folge umfassender Privatisierungsprozesse und der wachsenden Macht des multinationalen Kapitals verlagern sich gleichzeitig politische Entscheidungen immer stärker in undurchsichtige staatlich-private Verhandlungssysteme, die von den formalisierten demokratischen Prozessen weitgehend abgekoppelt sind. Dies verbindet sich schließlich mit der Entstehung eines unipolaren Weltsystems, das von der Vorherrschaft einer kleinen Gruppe von Metropolen über die schwachen Staaten der Peripherie gekennzeichnet ist. Damit werden die politischen Bewegungsspielräume auf einzelstaatlicher Ebene insgesamt noch weiter eingeschränkt. Es entstehen neue Formen von Konflikten, Bürgerkriege, sogenannte ethnische Gemetzel, vermeintlich humanitäre Militärinterventionen zur Sicherung der Interessen der Starken gegen die schwachen Staaten auf der einen, Fundamentalismus und Terrorismus auf der anderen Seite. War der traditionelle Politikbegriff wesentlich auf den modernen, im Prinzip als souverän gedachten Nationalstaat bezogen, so verliert er auch von daher seine Grundlage. War bisher die Anarchie der Staatenwelt das bestimmende politische Organisationsprinzip des globalen Kapitalismus, so tritt an deren Stelle jetzt die Anarchie eines von komplizierten Konflikten und Gegensätzen durchzogenen, quasi weltumspannenden Imperiums, das von einem hierarchisch strukturierten Geflecht von Staaten, internationalen Organisationen, multinationalen Konzernen und nicht zuletzt auch kriminellen Organisationen mafiösen Typs kontrolliert wird. Zusammengenommen führt dies zu einer Aushöhlung der liberaldemokratischen Institutionen, die angesichts schwindender politischer Spielräume und einer scheinbaren Alternativlosigkeit der Politik inhaltlich leerlaufen. Es scheint in der Tat so, als ginge mit dem 20. Jahrhundert auch die Ära der bürgerlich-liberalen Demokratie zu Ende. Abnehmende Gestaltungsfähigkeit staatlicher Politik, verbunden mit wachsenden gesellschaftlichen Ungleichheiten und Fragmentierungen, mündet in einen Zustand, den man als eine tiefgreifende Krise der Repräsentation bezeichnen kann. Johannes Agnoli hatte schon Ende der 60er Jahre in Bezug auf die fordistischen sogenannten Volksparteien von der Entstehung einer virtuellen Einheitspartei gesprochen. innerhalb welcher Auseinandersetzungen über die Ordnung und Entwicklung der Gesellschaft zugunsten eines bloßen Herrschaftskonflikts konkurrierender politischer Funktionskader verschwinden. Diese virtuelle Einheitspartei ist inzwischen sehr real geworden. Sie präsentiert sich als eine in Habitus und Bewusstsein weitgehend uniforme, vorrangig an materiellen Pfründen und Karrieren orientierte, parteiübergreifend ihre privaten Interessen verfolgende und insoweit in der Tat ideologiefreie politische Klasse staatstragender Kräfte. Für sie ist Politik nicht mehr ein Beruf im Sinne Max Webers, sondern Job, Karrierevehikel und im schlechteren Fall pure private Bereicherungsmöglichkeit. Hatte Josef Schumpeter die liberale Demokratie, ihren Gehalt hellsichtig auf den Begriff bringend, noch als Kraft konkurrierender Eliten um plebiszitäre Zustimmung definiert, so scheint diese Elitenkonkurrenz nun in einem faktischen Monopol aufgegangen zu sein. Damit ist ein System struktureller Korruption entstanden, in dem die Begriffe links und rechts tatsächlich keinen Sinn mehr machen. Die politischen Orientierungspunkte der regierenden Klasse sind kaum mehr gesellschaftspolitische Ziele, nicht einmal mehr die Interessen spezifischer Wählerinnengruppen, sondern die pure Sicherung der eigenen Position und des eigenen Fortkommens. Wahlen und Wählerinneninteressen werden dabei tendenziell zu Störfaktoren des politischen Normalbetriebs, die es taktisch zu manipulieren, auszusitzen oder im Rahmen diskursiver Manöver nach Möglichkeit zu neutralisieren gilt. Wachsende gesellschaftliche Notlagen, Diskriminierungen und Fragmentierungen gilt es weniger auszugleichen als den Betroffenen gegenüber als unvermeidlich, eben als Sachzwang zu vermitteln. Die vor recht kurzer Zeit noch weitgehend geteilte Erkenntnis, dass auch die liberale Demokratie ein gewisses Maß an sozialer Gleichheit und Sicherheit zu ihrer Bestandsbedingung hat, ist der Leitformel gewichen, dass Ungleichheit Leistung und die wiederum Wachstum erzeuge, ungeachtet des Umstands, dass die Explosion der Profite und die Akkumulation des Kapitals schon längst nicht mehr mit steigendem Massenwohlstand einhergeht. Das Gegenteil ist der Fall. Mit dem Management dieser Sachzwänge vollauf beschäftigt, bezieht die politische Klasse ihre Legitimation somit immer stärker aus der Herstellung einer virtuellen Diskurswelt, die angesichts der herrschenden ökonomischen und politischen Verhältnisse mit einiger Notwendigkeit mit rassistischen, nationalistischen und wohlfahrtschauvinistisch-populistischen Momenten bestückt ist. Fehlende materielle Integration und Interessenberücksichtigung wird mit medial produzierten Feindbildern, denn als nichts anderes müssen Ausländer, Sozialschmarotzer, organisierte Kriminelle herhalten, kompensiert und mit Appellen an die dumpfe Solidarität der im globalen Maßstab real oder vermeintlich besser Verdienenden. Damit verliert die liberale Demokratie ihre universalistischen und emanzipativen Bedeutungsgehalte noch mehr. Sie ist nicht mehr sozialer Prozess und Feld von Auseinandersetzungen um Freiheit und Gleichheit, sondern wird zum politisch-institutionellen Korsett des gesellschaftlichen Status quo. Musik Auf diese Weise transformieren sich insbesondere die Metropolendemokratien noch stärker in soziale Apartheidsregime, die sich in der militanten Abwehr derer erschöpfen, die noch bestehende Privilegien bedrohen könnten. Der Verzicht darauf, an reale Bedürfnisse und Interessen zu appellieren und damit demokratische Gegenmacht zu mobilisieren, macht die politische Klasse zugleich umso abhängiger von denen, die über die wirkliche Macht verfügen. Abgekoppelt von den realen Interessenlagen einer sozial immer stärker fragmentierten Gesellschaft, orientiert an selbstgeschaffenen Sachzwängen und den Privatbedürfnissen einer sich verselbstständigenden politischen Klasse, gerät Politik damit zur medialen Inszenierung, gerinnt zum bloßen Diskurs und unterwirft sich damit zugleich immer stärker den Funktionsmechanismen einer kommerzialisierten Kultur- und Massenkommunikationsindustrie. Die ehemaligen Volksparteien vermitteln nicht mehr, wie noch im Fordismus, eine materiell abgestützte Massenintegration, sondern sie sind so etwas wie mediale Staatsapparate geworden. Statt politischer Gebrauchswerte verkaufen sie auf dem Stimmenmarkt vornehmlich politische Warenfetische. Die politischen Diskurse verhalten sich zum materiellen Gehalt der Politik, wie das Versprechen von Freiheit und Abenteuer zum realen Inhalt der Zigarettenpackung. Was zählt, ist die Präsentation, entscheidend ist die Verpackung. Taugen Sie nichts, gibt es ein Vermittlungsproblem. Dieser inzwischen zum Standardvokabular gewordene Begriff charakterisiert bemerkenswert klar das Politikverständnis der herrschenden Sachzwangdemokratie. In der Konkurrenz der Parteiapparate geht es zuallererst um werbetechnische Produktdifferenzierung und um die Veranstaltung quotenträchtiger Schaukämpfe, deren Präsentationsweise das grundlegende Einverständnis der Kontrahenten schlecht verbirgt. Wahlversprechen können eigentlich gar nicht gebrochen werden, weil sie gar nicht ernsthaft gemeint sind. Stehen sie doch immer schon unter dem Vorbehalt des Standortmanagements. Dass Wahlsieger ihre Ankündigungen schnell wieder einkassieren, gilt als selbstverständlich. Was ein Bundeskanzler isst, trägt und raucht, ist wichtiger als das, was er tut, es sei denn, er macht dabei Präsentationsfehler. Dann sind die Propagandaabteilungen und Politikstylisten gefordert. Die Manager der Sachzwänge reden permanent von Verantwortung, die sie nach ihrem eigenen Verständnis gar nicht haben können. Deshalb entschuldigen sie sich eben, wenn etwas schiefgegangen ist, um anschließend ebenso wie vorher weiterzumachen. Verantwortungsgesellschaft mündet somit sozusagen nahtlos in die Entschuldigungsgesellschaft. Soziale Opfer werden ebenso bedauert wie sonstige Kollateralschäden, angezettelte Kriege mit Krokodilstränen beweint. In Deutschland ist die rot-grüne bundesrepublikanische Regierung offenkundig angetreten, diesen Wandel des Politikbegriffs perfekt zu machen. Sie hat es geschafft, die Medialisierung der Politik im Sinne einer systematischen Entkoppelung von politischem Diskurs und politischer Praxis auf die Spitze zu treiben. Ein Beispiel dafür ist der Kosovo-Krieg. Hier wurde mit einem betroffenheitsschwangeren demokratisch-menschenrechtlichen Moraldiskurs überaus erfolgreich verschleiert, weswegen die Bomben wirklich fielen. Nämlich wegen der Sicherung der bestehenden OECD-Weltordnung und der Kontrolle geostrategischer Einflusszonen im Konflikt der herrschenden Blöcke. Deshalb sind die heute Regierenden als Diskursspezialisten im Gegensatz zu ihren Vorgängern durchaus auch an kritischen Diskussionen interessiert und fördern sie sogar. Das Außenministerium zum Beispiel unterhält ein Forum Globale Fragen, auf dem Politiker, Sachverständige, Wissenschaftlerinnen und natürlich die einschlägigen sogenannten Nichtregierungsorganisationen einen durchaus offenen und kritischen Diskurs über die anstehenden und selbst zumindest mitverursachten Weltprobleme pflegen, um den sich der Rest des ministerialen Apparats freilich nicht zu kümmern braucht. Die Regierung beschäftigt sogar einen eigenen Menschenrechtsbeauftragten, was sie indessen nicht daran hindert, aus geostrategischen Interessen heraus dem türkischen Folterregime Panzer zu liefern und eine Asyl- und Migrationspolitik mit barbarischen Zügen zu betreiben. Damit ist der heute regierenden politischen Formation das gelungen, was ihre liberal-konservative Vorgängerin nicht schaffen konnte und woran sie am Ende gescheitert ist. Die Durchsetzung einer neuen Hegemonie, deren Logik darin besteht, die Politik der neoliberalen Restrukturierung und des Wettbewerbsstaats mit einem moralisierenden, faktische Macht-, Gewalt- und Unterdrückungsverhältnisse ausblendenden Menschenrechts- und Demokratiediskurs zu verbinden. Sie hat es geschafft, ehemals oppositionelle Kräfte und Milieus einzubinden und politisch-intellektuell zu neutralisieren. So etwas nennt man die Schaffung von Hegemonie durch passive Revolution und intellektuellen Kooptation. Der realpolitisch gewendete grüne Koalitionspartner mit seiner intellektuellen Klientel spielt bei dieser diskursstrategischen Wende eine zentrale Rolle. Voraussetzung dafür war Demokratie und Menschenrechte, quasi wohlstandschauvinistisch zum Inbegriff der metropolitanen Produktions- und Lebensweise einschließlich ihrer ökonomischen und machtpolitischen Grundlagen umzudefinieren. Im herrschenden öffentlichen Diskurs bezeichnen diese Begriffe schlicht das, was der imperiale Verbund der OECD-Welt praktiziert, und eben dies legitimiert seine Selbstmandatierung zur jenseits jedes kodifizierten Völkerrechts stehenden Weltpolizei. Gegen den Ankündigungen ihrer wissenschaftlichen und politischen Propagandisten hat die kapitalistische Restrukturierungsstrategie der neoliberalen Globalisierung kein neues goldenes Zeitalter ähnlich dem des Fordismus um die Mitte des 20. Jahrhunderts entstehen lassen. Dieser war ohnehin ein historischer Ausnahmefall, der nicht zuletzt der mit der russischen Oktoberrevolution entstandenen Systemkonkurrenz geschuldet war. Die Welle arbeitssparender Rationalisierungen und die Verschiebung der Einkommensrelationen im globalen Maßstab mit der Folge einer fortschreitenden Verarmung führt zu einer strukturellen Überproduktionskrise, die sich in deflationären Tendenzen und in einer immer deutlicheren Verselbstständigung des spekulativen Finanzkapitals äußert. Diese wiederum verstärkt unter dem Diktat des Shareholder-Value-Prinzips den industriellen Rationalisierungsdruck, Die kapitalistische Expansion vollzieht sich in immer bedeutsamerem Maße durch Großfusionen, deren hauptsächlicher Zweck Rationalisierung und die Kontrolle von Märkten ist. Im Gegensatz zum ständigen Gerede von Wettbewerb und Leistung war der Monopolkapitalismus noch niemals so perfekt ausgeprägt wie heute. Die strukturelle Entkoppelung von Wachstum und Beschäftigung hat zu einer Situation geführt, in der explodierende Unternehmensprofite nur noch mit Mühe als Bedingung allgemeinen Wohlstands gerechtfertigt werden können. Damit werden aber die materiellen Grundlagen des Legitimationszusammenhangs unterminiert, der den Sieg des Kapitalismus im Wettlauf der Systeme mitbegründet hatte. Erosion der Nationalökonomien im Zuge der postfordistischen Internationalisierung des Kapitals hat nicht nur den Begriff der nationalen Politik, sondern den der Gesellschaft überhaupt fragwürdig werden lassen. Er bezeichnet jedenfalls ein immer stärker sozial und politisch hochfragmentiertes und heterogenes Gebilde. Dies zeigt sich in der wachsenden Ungewissheit bezüglich dessen, was angesichts der wachsenden sozialen Spaltungen und Fraktionierungen eigentlich unter dem politischen Volk im Sinne eines zu kollektiven Entscheidungen fähigen demokratischen Demos verstanden werden sollte. Dass nationalistische Strömungen und Orientierungen sich umso stärker bemerkbar machen, je mehr die Nation ihre ökonomische und soziale Grundlage verliert, ist nur scheinbar paradox. Dies ist auch nicht nur eine Folge von Orientierungsschwierigkeiten und sogenannten Identitätsproblemen, sondern gewinnt angesichts abnehmender materieller gesellschaftlicher Integrationsmöglichkeiten auch eine wachsende Bedeutung als Herrschaftsinstrument. Auf jeden Fall ist das vielbeschworene nationalstaatliche gemeinsame Boot längst leckgeschlagen. Es dient nicht mehr der Reise in bessere Gefilde, sondern erscheint in der stürmischen See der globalisierten Ökonomie ein gegen alle möglichen Arten von Schiffbrüchigen entschlossen zu verteidigendes Rettungsboot, das im besten Fall noch ein paar relative Privilegierungen zwar nicht garantiert, aber wenigstens verspricht. Die globale Freisetzung von Arbeitskräften sowie zunehmende soziale Ungleichheit und Verarmung führen zu einer wachsenden Informalisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, mit der Folge, dass Drittweltzustände auch in den kapitalistischen Metropolen zur Normalität geworden sind. Natürlich geht dabei die Arbeit nicht aus, ist doch deren Ausbeutung durch das Kapital die grundlegende Basis der bestehenden Gesellschaft. Sie erfährt jedoch einen tiefgreifenden Wandel, etwa dergestalt, dass sich das kapitalistische Ausbeutungsverhältnis zunehmend weniger auf formalisierte Lohnarbeit und immer mehr auf scheinselbstständige Arbeit und vielfache Formen ungesicherter Beschäftigungsverhältnisse in den sich ausweitenden informellen Sektoren stützt. Diese dienen als Märkte für banalisierte Massenkonsumgüter ebenso wie als flexibel nutzbares Reservoir billiger und williger Arbeitskraft, als Arbeitslosenzwischenlager ebenso wie als ökologische oder soziale Mülldeponie. Zweifellos ist es so, dass unter dem postfordistischen Akkumulationsregime immer mehr Menschen für den kapitalistischen Verwertungsprozess überflüssig werden und nicht einmal mehr in den Genuss eines einigermaßen geregelten Ausbeutungsverhältnisses kommen. Gegen eine romantisierende Sichtweise von Subsistenzökonomie und informellem Sektor bleibt aber festzuhalten,
dass diese Bereiche keineswegs einfach vom kapitalistischen Reproduktionszusammenhang abgekoppelt sind, sondern in spezifischer Weise dessen Grundlage darstellen. Waren unbezahlte Hausarbeit und nicht reproduktionssichernde, insbesondere weibliche Lohnarbeit, immer schon ein entscheidender Bestandteil des Kapitalverhältnisses, so nimmt diese Hausfrauisierung der Arbeit in neuen Formen deutlich zu. Die Logik des postfordistischen Akkumulations- und Regulationszusammenhanges besteht nicht zuletzt darin, die Grenzen zwischen der formellen Lohnarbeit in den privilegierten Kernbereichen und den unterschiedlichen informellen Sektoren sowohl zu befestigen als auch durchlässig und fließend zu halten. Allerdings beinhaltet die Tatsache, dass immer mehr Menschen ökonomisch marginalisiert und aus dem formalisierten Verwertungszusammenhang ausgeschlossen werden, zugleich einen historisch neuen politisch-sozialen Krisenzusammenhang. Je weniger das Kapitalverhältnis Arbeit und Lebensunterhalt garantiert, desto mehr macht sich das Kapital systemimmanent überflüssig. Deshalb führen die desaströsen sozialen Folgen der sogenannten Globalisierung zu einer immer deutlicheren hegemonialen Krise des Neoliberalismus. Was ihn immer noch ideologisch stabilisiert und legitimiert, sind nicht die praktisch längst dementierten Versprechen auf eine bessere und friedlichere Weltgesellschaft, sondern die Schwierigkeit, unter den veränderten Bedingungen des globalisierten Kapitalismus und angesichts des Scheiterns der traditionellen staatssozialistischen und sozialdemokratischen Konzepte konkrete gesellschaftspolitische Alternativen zu entwerfen. Dies verbindet sich mit der Tatsache, dass sich neoliberale Denk- und Verhaltensweisen nach dem Ende des sozialdemokratischen Zeitalters in fast allen gesellschaftlichen Milieus festgesetzt haben und dass die gesellschaftlichen Ungleichheiten und Spaltungen sowie die Mobilisierung des Kampfs aller gegen alle die Formulierung einer politischen Gegenposition erheblich erschweren. Andererseits kann man vermuten, dass die inzwischen erfolgreich in weiten Schichten und Milieus durchgesetzten neoliberalen Bewusstseins- und Verhaltensformen eine eigene Widersprüchlichkeit entwickeln. Der strategische Rückzug des Staates als materiell gesellschaftsintegrierende Instanz unterminiert auch die Staatsillusion. Und die Auflösung materieller gesellschaftlicher Zusammenhänge schwächt nationale Identifikationen als Grundlage bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft. Freisetzung der Menschen als selbstverantwortliche Marktsubjekte kann auch ihr Streben nach Freiheit und Autonomie verstärken. Der Zwang zu extremer Mobilität und zu fortwährender Weiterqualifikation nicht nur ihre Verwendbarkeit als Arbeitskräfte, sondern auch die politisch-sozialen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung vergrößern. Und schließlich werden diejenigen, die vom Kapital überhaupt nichts mehr zu erwarten haben, früher oder später zur Entwicklung eigener Lebens- und Reproduktionsformen gezwungen sein. Die vom neoliberalen Projekt in Gang gesetzten Prozesse der Individualisierung und Spaltung
werden sich somit nicht notwendig in funktionalen Bahnen halten, sondern könnten eine eigene politische und soziale Dynamik entwickeln. Reformistischen Debatten kreisen bislang sehr stark um Konzepte einer Wiederherstellung funktionierender Nationalökonomien und Nationalstaaten, manchmal ergänzt um Überlegungen zu einer etwas demokratisierten Global Governance. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, die fordistischen Strukturen staatlicher Regulation auf nationaler wie internationaler Ebene könnten in irgendeiner Weise wiederhergestellt werden. Dabei bleiben die Ursachen für die Krise des fordistischen Kapitalismus und damit zusammenhängend das Scheitern staatsreformistischer Politiken weitgehend unberücksichtigt. Ebenso unerkannt bleibt, dass die neoliberale Restrukturierung keineswegs einen historischen Betriebsunfall, sondern die Rückkehr zur kapitalistischen Normalität nach dem Ende der revolutionären und reformistischen Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts darstellt. Es wird vergessen, dass tiefgreifende Krisen ein Strukturmerkmal des Kapitalismus sind und diese gesellschaftliche Formation eine Dynamik aufweist, die eine fortwährende Umwälzung ihrer ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse einschließt. Nimmt man dies alles ernst, so stellt sich die Frage, ob kritisches politisches Denken heute die traditionellen, das heißt staatlichen Kategorien, die Identifizierung von Politik und Staat, von gesellschaftlicher Macht und Staatsmacht nicht grundsätzlich zu überschreiten hätte, ob emanzipatorische Politik tatsächlich auf so etwas wie eine Verbesserung des Staates zielen sollte. Wohl kaum. Angesichts der Folgen des neoliberalen Restrukturierungsprojekts steht vielmehr eine gründliche Revision des Politikbegriffs an. Es geht dabei um die immer noch herrschende Identifizierung von Politik und Staat, das Denken in den fundamental bürgerlichen Kategorien von Staat und Nation, von privat und öffentlich, von politisch und unpolitisch, von Repräsentation und Stellvertretung. Das Scheitern der revolutionären und reformistischen Staatsprojekte des 20. Jahrhunderts wirft ohnehin die Frage auf, ob Gesellschaften planmäßig strategisch von einem Zentrum aus emanzipativ verändert werden können oder wegen des im Prinzip autoritären Charakters solcher Vorhaben überhaupt sollten. Wenn im Zuge der aktuellen ökonomisch-politischen Entwicklung die spezifisch bürgerlich-kapitalistische Form des Politischen, die Besonderung des Staates gegenüber der Gesellschaft, die Trennung von privat und öffentlich, die relative Autonomie des Staates auch gegenüber den ökonomisch herrschenden Klassen fragwürdig wird und es damit zu einer Art Reprivatisierung des Politischen kommt, müssen traditionelle Orientierungen revidiert werden. Der Nationalstaat transformiert sich zum Bestandteil eines transnationalisierten politischen Apparategeflechts, das im Wesentlichen der Exekution ökonomischer Sachzwänge und den Interessen weltumspannender Finanzgruppen verpflichtet ist. Damit wird er aber als institutioneller Ansatz und Bezugspunkt demokratischer Politik vollends unbrauchbar. Diese Entwicklung ist angesichts der Schranken, die eine kapitalistisch-nationalstaatlich verfasste Gesellschaft einer wirklichen demokratischen Selbstbestimmung strukturell setzt, nicht unbedingt zu bedauern. Im Gegenteil, die Krise des Staates und der politischen Repräsentation kann durchaus auch eine Chance beinhalten. Auf der Tagesordnung steht heute ein radikaler Reformismus, der emanzipative gesellschaftliche Veränderungen nicht mittels der Staatsmacht, sondern durch gesellschaftliche Initiative, durch praktische Durchsetzung neuer Produktions- und Lebensformen und die Schaffung politischer Organisationszusammenhänge unabhängig und gegen die herrschenden institutionellen Strukturen anzielt. Die Entgegensetzung von institutioneller und autonom außerinstitutioneller Politik, wie sie in den aktuellen linken Diskussionen immer wieder aufscheint, ist allerdings schlecht abstrakt. Natürlich ist staatliche Politik auf einzelstaatlicher und internationaler Ebene ernst zu nehmen, weil sie Bedingungen schafft, Zwänge setzt und entscheidende Gewaltpotenziale zu ihrer Verfügung hat. Dies kann jedoch nicht heißen, sich auf staatsförmiges und wesentlich auf die staatlichen Institutionen gerichtetes Handeln zu beschränken und damit auch deren Spielregeln zu akzeptieren. Dies reproduziert nur die bestehenden Strukturen von Herrschaft und Ausbeutung. Entscheidend ist vielmehr, eigenständige und vor allem international verbundene Strukturen und Gegenmachtpositionen, soziale Praxiszusammenhänge, Öffentlichkeiten und Organisationsformen zu entwickeln. Erst dies vermag die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse wirklich zu verändern und erzeugt damit notwendigerweise Konflikte innerhalb der herrschenden Apparate, die Spielräume und Einflussmöglichkeiten eröffnen. Institutionelle Politik in den und gegen die Staatsapparate bedarf einer eigenen politisch-sozialen Basis. Bloße Kampagnen und punktuelle Mobilisierungen reichen nicht aus. Wenn, global gesehen, ein immer größerer Teil der Menschen vom Kapital nicht einmal mehr als Ausbeutungsobjekt gebraucht und von den Staaten sich selbst überlassen, bestenfalls noch als Objekt von Überwachung, Kontrolle und interventionspolizeilicher Aufstandsbekämpfung behandelt wird, erscheint es illusorischer denn je, an den Staat zu appellieren oder ihn in den vorhandenen Strukturen demokratisch renovieren zu wollen. Die Alternative dazu ist allerdings nicht einfach. Gefordert ist eine tiefgehende Veränderung von Produktions- und Lebensweisen, von Konsummustern, der herrschenden Vorstellungen von einem guten Leben, der Konzepte von Fortschritt und Entwicklung. Statt das Ausgehen der Arbeit zu beklagen, käme es darauf an, zu realisieren, dass die wachsende Arbeitslosigkeit das Produkt einer kapitalistischen Rationalisierungsstrategie ist, die die Zerstörung der menschlichen Naturgrundlagen zu ihrer Voraussetzung hat, dass die hochrationell produzierte kapitalistische Warenfülle immer deutlicher zu Lasten wirklicher Lebensqualität geht. Nicht die Arbeit geht aus, sondern sie wird unter dem Diktat des Kapitalverwertungsprozesses falsch getan. Einem Diktat, das verhindert, dass dringend notwendige Arbeiten geleistet werden können, während gleichzeitig mit immer mehr werbetechnischem und menschlichem Aufwand Schrott produziert wird. Es kommt darauf an, den konsumistischen Zirkel zu durchbrechen, der diese Verhältnisse stabilisiert. Kurzum, es geht immer noch um das, was die altgewordene, mittlerweile zu einer postmodernen Neobourgeoisie herangereifte Neue Linke geflissentlich vergessen hat. Um eine tiefgreifende Kulturrevolution, nicht nur eine der Bewusstseinsinhalte, sondern vor allem der ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen Beziehungen und materiellen Praktiken. Bei der sich als radikal verstehenden Linken besteht indessen die Tendenz, Politik immer stärker auf diskursive Kämpfe zu reduzieren und damit die herrschende Trennung von politischem Diskurs und politischer Praxis selbst noch einmal zu reproduzieren. Es reicht, um das bekannte Marx-Zitat abzuwandeln, nicht aus, kritisch zu kritisieren, sondern es kommt darauf an, die Welt praktisch zu verändern. Neue politisch-soziale Praxiszusammenhänge entwickeln sich allerdings im Zuge der laufenden Prozesse der gesellschaftlichen Desintegration, der Marginalisierung und Informalisierung keineswegs naturwüchsig. Es bedarf dazu der Schaffung von eigenen Organisationszusammenhängen und Öffentlichkeiten, die helfen, die ausufernden Individualisierungs- und Fragmentierungstendenzen und den organisierten Kampf aller gegen alle im globalen Maßstab zu überwinden, historische und praktische Erfahrungen aufzuarbeiten, Interessengegensätze und divergierende gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen konkret und praktisch zu konfrontieren. Die Trennung von politischer und sozialer Bewegung, etwa im Vergleich der ehemaligen nationalen Befreiungsbewegungen in der Peripherie und den sogenannten neuen sozialen Bewegungen in den Metropolen, muss in der Weise aufgehoben werden, dass die Entwicklung autonomer Organisationszusammenhänge und Politikstrukturen sich mit dem Projekt einer Revolutionierung des Alltags verbindet. Zukunftsweisend ist deshalb ein neuer Typ von politisch-sozialer Bewegung, wie er sich ansatzweise bei den mexikanischen Zapatistas oder den brasilianischen Sem Terra, aber nicht nur dort herausgebildet hat. Solche Ansätze und Bewegungen müssen sich zunächst dezentral auf lokaler und regionaler Ebene entwickeln, im konkreten Erfahrungszusammenhang und unter jeweils spezifischen Bedingungen. Nachhaltig politisch wirksam werden sie nur werden, wenn es gelingt, sie zu verbinden, neue und selbstorganisierte politisch-gesellschaftliche Kooperationszusammenhänge zu schaffen, die es ermöglichen, Formen solidarischen Handelns im globalen Maßstab zu entwickeln. Statt den Staat zu verbessern und die kapitalistische Globalisierung gestalten zu wollen, kommt es darauf an, einen anderen, unmittelbaren, praktischen Politikbegriff wirksam werden zu lassen. Kurz, es bedarf einer Verbindung von politischer und sozialer Befreiung, die von konkreten Erfahrungen und konkreten Lebensverhältnissen ausgeht und zugleich nationale und partikularistische Schranken überwindet.
Sie sind immer noch bei Querfunk Spezial, heute wieder bei Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Und nachdem eben schon ein Beitrag von Joachim Hirsch zu hören war, gibt es in der folgenden Stunde einen Beitrag über Johannes Agnoli von Stefan Griekert. Der Schriftsteller und Universitätsdozent Johannes Agnoli versucht in seinen Ausführungen zur subversiven Theorie, die mittlerweile als dritter Band seiner gesammelten Schriften vorliegen, von den antiken und christlichen Mythen über das Mittelalter bis zur Neuzeit die Geschichte der theoretisch-intellektuellen und der praktischen Subversion nachzuzeichnen. Er liefert Beispiele für einen möglichen anderen Umgang mit politischer Philosophie und Ideengeschichte und zeigt, wie widerständige, subversive oder auch einfach nur unbequeme Denker und vor allem Denkerinnen im Mainstream der Wissenschaften missachtet, fehlinterpretiert oder auch pathologisiert wurden und werden. Agnolis Gedanken werden hier aber nicht in erster Linie wegen der in ihnen angestellten Überlegungen zur Subversion in der politischen Ideengeschichte erwähnt, sondern vor allem deswegen, weil sich bei Agnolis Streifzug durch die Philosophiegeschichte immer wieder die Grundzüge seiner Kritik der Politik, wie er sie über Jahre in seinen bekannteren Texten entwickelt hat, erkennen lassen. Wenn es zum Wesen der Subversion gehört, dass der Mensch sich dagegen wendet, immer nur Gegenstand, reines Objekt zu sein, so müsste sich die Subversion auch gegen die Politik richten. Denn in ihr ist der Mensch, so Agnoli, nie Mittelpunkt der Politik, wie die Parteien sagen, sondern er ist ein Mittel der Politik, etwa im Wahlakt als bloßes Mittel der Machtverteilung der Parteien untereinander. Gegen die Institutionalisierung der Subversion setzt Agnoli seine prinzipielle Parlamentarismuskritik. Am Beispiel der Anti-Institution des römischen Volkstribunats legt er dar, dass Macht nicht dann wirksam kontrolliert und schon gar nicht sabotiert werden kann, wenn sich die Subversion auf die Institutionen der Macht einlässt, sondern nur dann, wenn die Vernunft auf der Straße in Permanenz tagt. We'll be right back.
Als Konsequenz aus dieser Kritik der Politik geht es Agnoli auch perspektivisch gesehen nicht, wie wir es heute aus den Debatten über die Globalisierung zur Genüge kennen, um eine Rettung der Politik oder um eine Verteidigung der politischen Sphäre gegen die ökonomische, sondern schlicht um die Abschaffung der Politik. Gegen die Gleichsetzung von Politik und Öffentlichkeit im bürgerlichen Bewusstsein hält er an der marxischen Kommunismusvorstellung fest.
Eine Öffentlichkeit ohne politischen Charakter, das heißt eine Öffentlichkeit ohne Herrschaftsstrukturen.
Politik als Instrument der Herrschaft zu begreifen, hat in der Linken eine lange Tradition. Die politischen Machtmittel, allen voran das Gewaltmonopol des Staates, wurden als Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse interpretiert. Die Aufrechterhaltung der politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Macht des Bürgertums wurde zwar als Wesen der bürgerlichen Politik angesehen, aber nicht als das Wesen von Politik überhaupt. In der Regel wurde davon ausgegangen, Politik sei etwas Neutrales, erst mit Inhalten zu Füllendes, das von den Herrschenden nur für ihre Zwecke instrumentalisiert wird. Die traditionelle Linke leistete nur eine Kritik der bürgerlichen Politik, nicht der Politik überhaupt. Agnoli stellte in dieser Hinsicht eine der wenigen Ausnahmen dar. Er hat sich schon früh einer allgemeinen Kritik der Politik zugewandt. Einer Begrifflichkeit, die schon beim jungen Marx existiert, aber im Marxismus keine große Beachtung gefunden hat.
Agnolis Transformation der Demokratie gilt als einer der einflussreichsten Texte der außerparlamentarischen Opposition in der Bundesrepublik und auch in Österreich. Damals wurde Agnoli nicht nur in der linken Bewegung und im linksakademischen Bereich zur Kenntnis genommen, sondern ebenso in etablierten und staatstragenden Publikationen rezipiert.
Heute hingegen werden seine Überlegungen in der etablierten wissenschaftlichen Literatur kaum mehr zur Kenntnis genommen. Nimmt man sich ihrer doch noch einmal an, so werden sie bestenfalls als
Produkte ihrer Zeit
und schlimmstenfalls als
linksfaschistisch
disqualifiziert. Dass auch die Mehrzahl der ehemaligen 68er von Agnoli nichts mehr hören will, ist dabei nur allzu verständlich. Hätten sie seine Demokratie-, Staats- und Institutionenkritik ernst genommen, hätten sie weder den von ihnen so geliebten Marsch durch die Institutionen antreten, noch sich massenhaft und voller Enthusiasmus am Projekt der grünen Parteien beteiligen können. Im Anschluss an Agnoli und in Abgrenzung zu den Vorwürfen, die ihm im Rahmen der staatsfetischistischen Politikwissenschaft gemacht wurden, geht es auch heute noch darum, die strukturellen Grenzen der Politik aufzuzeigen und so den unterschiedlichen Spielarten des Reformismus ihren Idealismus vor Augen zu führen. Gleichzeitig muss aber auch eine Kritik an Agnoli geleistet werden, da einige seiner zentralen Begrifflichkeiten gerade vor dem Hintergrund der in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie entwickelten Wert- und Fetischkritik, die in den letzten Jahren in der Linken etwas mehr von jener Beachtung erfahren hat,
fragwürdig erscheinen. Bei der folgenden Darstellung einiger Grundzüge von Agnolis Staats- und Politikkritik wird seine mitunter zu hinterfragende Diktion, beispielsweise sein fast durchgängig unvoreingenommen positiver Bezug auf die sogenannten Beherrschten, zunächst jedoch weitgehend übernommen. Das Parlament ist für Agnoli eine spezielle Form der Repräsentation von Herrschaft, die mittels des Wahlaktes die Illusion der Selbstbestimmung der Beherrschten aufrechterhält. Zur Wahrnehmung dieser Funktion bedarf es der Präsenz der tatsächlichen gesellschaftlichen Macht im Parlament, nicht aber unbedingt der tatsächlichen Macht des Parlaments. Das Parlament spielt bei der Transformation von Herrschaftskonflikten in Führungskonflikte eine entscheidende Rolle. Der Herrschaftskonflikt findet zwischen zwei antagonistischen Gruppen statt, die sich ausschließende Ziele verfolgen. Agnoli hat hierbei in erster Linie den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital im Auge, der für ihn, in diesem Punkt eher einem traditionalistischen Marx-Verständnis folgend, in seiner ursprünglichen Konstitution einen über das System hinausweisenden Widerspruch darstellt. Ein Führungskonflikt hingegen wird systemimmanent ausgetragen. Es handelt sich dabei um die Konkurrenz verschiedener Führungseliten. Ein wesentliches Element der Transformation der Demokratie in einen autoritären Staat rechtsstaatlichen Typs ist also die Transformation des aus dem Widerspruch von Arbeit und Kapital entstehenden Herrschaftskonflikts in einen Führungskonflikt, bei dem es inhaltlich nur mehr um die Konkurrenz um die beste Betreuung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit geht. Den Wahlakt analysiert Agnoli in unmittelbarer Anlehnung an die Kategorien aus der Werttheorie. Die Wähler und Wählerinnen sehen sich selbst als bewusste Verbraucher und Verbraucherinnen von auf dem Markt angebotenen politischen Gütern,
die von den Konsumenten selbst als Gebrauchswerte verstanden werden, während in Wirklichkeit diese Güter durchaus reale Tauschwerte darstellen. Sie werden auf dem Machtmarkt als Tauschwerte realisiert, um die in den Wahlkampf investierte politische Machtposition profitabel zu machen.
Die Wahl des Parlaments ist zentrales Moment der Legitimation von Herrschaft. Mit der Vollziehung des Wahlaktes akzeptieren die Wählerinnen und Wähler die Herrschaft über sich, weil sie der Illusion nachhängen, sie gegebenenfalls auf demselben Wege abschaffen zu können. Agnoli grenzt sich bei seiner Staatskritik sowohl von Vorstellungen ab, die den Staat im modernen Kapitalismus als allumfassenden Organisator sehen, der selber die Kapitalfunktionen unmittelbar wahrnimmt, als auch von Theorien, die dem Staat keinerlei autonomes Handeln zugestehen. Er bricht mit dem dogmatisch gesetzten und interpretierten Basisüberbauschema und verwahrt sich gegen eine Betrachtung des Staates als reines Überbauphänomen. Der Staat ist mehr als ein Erfüllungsgehilfe der Ökonomie. Agnoli hat nachdrücklich darauf verwiesen, dass der Staat im Kapitalismus nicht einfach der Staat der Kapitalisten ist, sondern der Staat des Kapitals, wobei das Kapital als ein gesellschaftliches Verhältnis und nicht als ein monolithischer Machtblock verstanden werden muss. Der Staat formiert die bürgerliche Klasse zu einer Einheit, die durch den Zirkulations- oder Produktionsprozess nicht gegeben ist. Er setzt einerseits spezifische Klasseninteressen des Kapitals durch und gleicht widerstrebende Interessen zwischen einzelnen Kapitalfraktionen aus. Andererseits berücksichtigt er aber auch allgemeine, klassenübergreifende Interessen, fasst gesellschaftliche Widersprüche zusammen und geriert sich als Garant des Allgemeinwohls, weshalb er
als politisches System kein Agent des Kapitals ist.
Wie dogmatische Marxisten behaupten. Entsprechend seiner prinzipiellen Kritik an der Form Staat, die den objektiven Zwangscharakter der Reproduktion garantiert, wendet sich Agnoli gegen die Vorstellung der Möglichkeit einer Benutzung des Staates für sozialistische oder kommunistische Inhalte. Im auch heute noch von vielen Parteimarxisten und Marxistinnen propagierten Konzept einer staatlich organisierten Übergangsgesellschaft erkennt er das Problem,
dass gerade der Staat, der den Übergang besorgen soll, zugleich von Anfang an beginnt abzusterben.
Agnoli kritisiert also nicht nur den bestehenden, als Demokratie organisierten Staat, sondern wendet sich gegen alle auf die Form Staat fixierten Emanzipationsansätze. Er unterscheidet grundsätzlich zwischen einer fundamentalen Opposition und einer integrierten Opposition. Die integrierte Opposition, die das bestehende System konstruktiv mitgestalten möchte, geht in fast allen Fällen aus der fundamentalen Opposition hervor. Aber nicht nur die integrierte, sondern auch die Fundamentalopposition neigt dazu, die in der Gesellschaft vorgegebenen politischen Regeln zu akzeptieren. Es wird gehofft, durch die Akzeptanz dieser Regeln die Möglichkeit zu erhalten, die eigene radikale Kritik einer größeren Öffentlichkeit bekannt und plausibel machen zu können. Nach Agnoli wird dabei übersehen, dass die Kritik der politischen Regeln ursprünglich zum integralen Bestandteil der inhaltlichen Kritik jeder emanzipativen Fundamentalopposition gehörte. Mit der vermeintlich nur formalen Anpassung vollzieht sich demnach immer auch sogleich eine inhaltliche. Mehrfach hat Agnoli darauf hingewiesen, dass die materielle Grundlage der Politik, der Erfolg des unter der Obhut eines Staates produzierenden Kapitals ist. Die ökonomische Existenzbedingung des Staates ist die Aufrechterhaltung der Mehrwertproduktion. Der Staat hat die Grundlagen zur erfolgreichen Kapitalakkumulation zu garantieren und möglichst zu verbessern. Durch die Besteuerung des produzierten Mehrwerts und der Löhne eignet sich der Staat seine materielle Grundlage an und erhält so die Möglichkeit zur Politik. Das strukturelle Problem für emanzipative Politik besteht darin, dass der Staat, sobald seine politischen Maßnahmen eine solche Quantität und Qualität annehmen, dass sie tatsächlich als Beitrag zu einer Emanzipation verstanden werden könnten und nicht mehr nur eine andere Verteilung des Elends bedeuten, sich tendenziell selbst seine materielle Basis entzieht. Durch emanzipative Politik werden die Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation eingeschränkt. Die Masse des Mehrwerts sinkt und konservative Politikerinnen und Wirtschaftsführer behalten unabhängig von allem ideologischen und strategischen Brimborium recht, wenn sie meinen, wo nichts sei, könne auch nichts verteilt werden. Greift der Staat derart in die Produktion ein, dass die Mehrwertproduktion verringert wird, kratzt er bereits an seiner Fähigkeit zu weiteren Interventionen, da er beginnt, sich selbst seine Lebensgrundlage streitig zu machen. Johannes Agnoli ist aus naheliegenden Gründen stets auf Unverständnis und Widerspruch der etablierten Politikwissenschaft gestoßen. Einer der häufigsten Vorwürfe, der gegen Agnolis radikale Kritik erhoben wurde, ist jener der Destruktivität. Einerseits beteiligt sich Agnoli nicht an der Suche nach alternativen politischen Formen zur besseren Verwaltung des Kapitalismus. Andererseits bietet er aber auch keine konkreten Alternativen für eine potenzielle nachkapitalistische Gesellschaft an. Ganz im Gegenteil. Sowohl die realsozialistische und parteikommunistische Vorstellung von einer vom Kapital emanzipierten Gesellschaft und von der zur Erlangung solch einer Gesellschaft notwendigen Organisation, als auch alternative linksradikale Organisationsformen erscheinen ihm kritikwürdig, auch wenn seine Sympathie für diese außer Frage steht. Gerade diese negativistische Ausrichtung seiner Kritik, die allen linksalternativen Politikberatern verständlicherweise ein Gräuel war, machen seine Einwände gegen die herrschende Ordnung so brauchbar. So wie sich in der Kritik der politischen Ökonomie Sinnnotwendigkeit und Möglichkeit der Abschaffung der Warenförmigkeit der menschlichen Arbeitsprodukte und damit auch von Geld und Kapital aus der Analyse der historischen Entstehung, der Funktion und der analytisch-logischen Ableitung von Wert, Geld und Kapital ergeben, so resultieren auch Sinnnotwendigkeit und Möglichkeit der Abschaffung des Staates in der Kritik der Politik aus der Analyse der Politik, des Staates und seiner gegenwärtigen demokratischen Verfasstheit und nicht aus einer bis ins letzte Detail konkret ausformulierten Utopie von einer herrschaftsfreien Assoziation freier Individuen. Eben diese Analyse hat sich Agnoli, der von sich selbst sagt, er sei eines konstruktiven Denkens nicht fähig, zur Aufgabe gemacht. Musik Kritik an Agnoli kam zwar hauptsächlich von Zivilgesellschafts- und Demokratiefanatikern, Verfassungsidealisten und Habermasianern, aber auch ernster zu nehmende Leute haben Einwände formuliert. Die Frage, inwieweit Politik ausschließlich als bewusstes Handeln zur Herrschaftssicherung verstanden werden kann, tauchte schon bei Auseinandersetzungen in den 70er Jahren auf. Agnoli wurde vorgeworfen, er habe die Rolle der selbstbewusst handelnden Subjekte an der Spitze der bürgerlichen Gesellschaft überbewertet. Die von ihm konstatierte Transformation von Herrschafts- zu Verteilungskonflikten sei nicht das Resultat bewusster Strategie, sondern das
Ergebnis der Verkehrung des Klassenverhältnisses in der Produktion von Wert und Mehrwert durch die entwickelte Oberfläche der Konkurrenz. Nur in deren verkehrten Formen drückt sich das Klassenverhältnis ebenso wohl aus, wie es ständig strukturell unbewusst reproduziert wird und bildet den Boden für das konfligierende und kompromisshafte Nebeneinander gesellschaftlicher Interessen in der Politik.
Diese 1976 von Bernhard Blanke formulierte Kritik, die die Marx'sche Fetischkritik aus den drei Bänden des Kapital in Erinnerung ruft, löste beim Kritisierten jedoch nur Unverständnis aus. In einem Gespräch mit Agnoli reagierte Ernest Mandel, in marxistischer Terminologie wahrlich nicht ungeschult, auf diesen Satz mit der Frage:
Was heißt das?
Agnoli darauf:
Das weiß ich auch nicht.
Dieses Unverständnis ist ein Beispiel für die Ignoranz zweier sehr unterschiedlicher Vertreter des Marxismus gegenüber der Analyse der Fetischisierungen und Mystifikationen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Dennoch hat Agnoli selbst den Widerspruch zwischen bewusstem politischen Handeln zur Durchsetzung von Kapital- und Staatsinteressen einerseits und dem blinden Wirken der Wertgesetzlichkeiten durch das im fetischistischen Bewusstsein begründete Handeln andererseits thematisiert. Der scheinbare Widerspruch zwischen bewusster Aktion und blindem Wirken des Wertgesetzes löst sich auf, wenn die ökonomische Verfasstheit der Gesellschaft, ihre Warenförmigkeit und der subjektive Wille zur politischen Macht als gegenseitig abhängige, aber dennoch eigenständige Sphären begriffen werden. Politische Machtverschiebungen sowie Kontrolle und Reglementierung gesellschaftlicher Zusammenhänge sind keineswegs blinde Prozesse. Sie resultieren aus bewussten Strategien einzelner Machtgruppen. Dennoch lässt sich auch von subjektloser Herrschaft sprechen. Die Existenz fetischistischen Bewusstseins ist in dem Sinne total, dass es nicht von einer Klasse oder gesellschaftlichen Gruppierung bewusst in die Welt gesetzt wird, sondern dass tendenziell alle Subjekte in der entwickelten, warenproduzierenden und tauschenden Gesellschaft dieser falschen Reflexion gesellschaftlicher Wirklichkeit verhaftet sind, die zugleich eine richtige ist, da sie den alltäglichen Anforderungen an die bürgerlichen Subjekte entspricht. Unbegriffenheit der inneren Bewegungsgesetze des Kapitalismus und bewusste politische Handlungen zur Aufrechterhaltung des Kapitalismus und seiner politischen Rahmenbedingungen existieren also gleichzeitig.
Derart kann von einem Zusammenhang zwischen blind wirkendem Wertgesetz und bewusster politischer Perspektivwahl und Entscheidung der Führungsgruppen gesprochen werden.
stellt Agnoli fest. Dennoch ist der Vorwurf nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Agnoli trotz all seines Antidogmatismus und seiner schon früh formulierten Kritik am Marxismus-Leninismus einige altlinke Grundirrtümer mit sich herumschleppt. Besonders scharf und mitunter in einem völlig überflüssig unfreundlichen, geradezu gehässigen Tonfall, inhaltlich jedoch in manchen Punkten durchaus zutreffend, hat Peter Klein auf einige Mängel in Agnolis Theorie hingewiesen. Zu Recht wirft er ihm vor, dass er die Demokratie fast ausschließlich als Betrugsmanöver begreift und sich sein theoretisches Konzept auf eine strategische Manöver ausführende herrschende Klasse reduziert. Da sich Peter Klein nur auf die Transformation der Demokratie und auf jene Texte bezieht, die gemeinsam mit deren Neuauflage 1990 wieder veröffentlicht wurden, ist es auch verständlich, dass er Agnoli vorwirft, dass bei ihm der Kapitalbegriff ausgeblendet bleibt und auch die Wert- und Warenförmigkeit nicht thematisiert wird. Vor dem Hintergrund von Agnolis Staat des Kapitals wird solch ein Vorwurf zwar relativiert, aber nicht gänzlich entkräftet. Dennoch, Kleins vernichtende Kritik wäre in eine Beurteilung zu überführen, die die Ambivalenzen in der Demokratie- und Staatskritik Agnolis aufzeigt. Denn wie Klein so zu tun, als hätte Agnoli von der marxischen Gesellschaftskritik, die eben nicht auf eine personalisierende, sondern auf eine strukturelle Ökonomie- und Politikkritik hinausläuft, rein gar nichts verstanden, verbietet sich schon aufgrund der zahlreichen Hinweise Agnolis, beispielsweise auf den sekundären, instrumentellen Charakter der Herren der Produktion. Auch der Kapitalbegriff wird von Agnoli nicht durchgängig ignoriert. Und das Kapital wird bei ihm auch keineswegs einfach als monolithischer Machtblock, der den Beherrschten gegenübersteht, verstanden, sondern durchaus im Sinne der marxischen Fetischkritik begriffen. Die ökonomische Qualität des Kapitals besteht nach Agnoli darin,
eine soziale Gegebenheit zu sein, deren höchster Zweck ihre eigene Verwertung ist.
Der Vorwurf jedoch, dass Agnoli sich in seiner Kritik fast ausschließlich auf die Manipulation der sogenannten Beherrschten durch die scheinbar selbstbewusst Herrschenden konzentriert, ließe sich anhand weiterer Texte untermauern und erweitern. In seinen faschismustheoretischen Schriften findet sich zwar nie jener vorbehaltlose Bezug auf die angeblich nur verhetzte Arbeiterklasse, das Volk oder die Massen, wie man es von der nationalen Linken kennt, aber auch bei ihm ist, selbst noch wenn es um den Antisemitismus geht, vorrangig von Herrschaftstechniken die Rede. Agnoli weist zwar darauf hin, dass er nicht in der Lage sei, die Shoah
mit irgendwelchen rationalen, marxistischen oder sonstigen Kategorien zu begreifen,
und hält auch an seiner richtigen Charakterisierung der Massenvernichtung als Ausdruck einer
totalen Irrationalität der Herrschaft fest.
Den Antisemitismus vor dem Schritt zur bürokratisch organisierten und industriell betriebenen Massenvernichtung im Nationalsozialismus begreift aber auch er nur als Mittel zu einem außerhalb des Antisemitismus liegenden Zweck. faschistische Behauptung von der
jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung
wird von ihm nicht als selbstgeglaubte Lüge, als aus dem auf die Spitze getriebenen Irrsinn kapitalistischer Warenproduktion und staatlicher Herrschaft resultierende pathologische Projektion begriffen, sondern als eines der
Hauptinstrumente zur Integration und Manipulation auf Massenniveau
beschrieben. Es besteht hier die Gefahr einer Verkürzung des Antisemitismus auf ein besonders hinterhältiges Herrschaftsmittel, das den selbstbewusst Herrschenden zur kalkulierten Machtsicherung je nach Lage der Dinge frei zur Verfügung steht. Der real vorhandene Antisemitismus in herrschenden Kreisen droht dadurch unbeachtet zu bleiben und die aus ihm ableitbaren Handlungen ebenso unterschätzt zu werden, wie der auch ohne große Überredung oder Manipulation von oben vorhandene Antisemitismus bei den abhängigen Klassen. Agnoli selbst hat mehrfach nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wir es in den europäischen Nachkriegsstaaten keineswegs mit Gesellschaften zu tun haben, die aus dem Nichts entstanden sind, sondern mit postfaschistischen Gesellschaften, die zahlreiche Komponenten des Faschismus, wie beispielsweise den Korporatismus, in modifizierter Form in sich aufgenommen haben. Wenig Beachtung hingegen erfährt bei ihm die Tatsache, dass es sich bei der Bundesrepublik nicht nur um einen postfaschistischen, sondern vor allem um einen postnationalsozialistischen Staat handelt. Auch wenn Agnoli stärker und früher als andere auf Unterschiede zwischen dem italienischen Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus hingewiesen hat, fehlt es bei ihm zuweilen an einer antideutschen Zuspitzung der Kritik, die die modifizierte Fortexistenz der verfolgenden und sich verfolgt wähnenden nationalsozialistischen Volksgemeinschaft im volksgemeinschaftlichen Verfassungskonsens der Bundesrepublik ins Visier zu nehmen hätte. Genau in diesem Mangel ist das Einfallstor für die altlinken Irrtümer in seinen heretischen Marxismus auszumachen. Die klare Trennung in Herrschende und Beherrschte, bei der viel von Klasseninteressen, aber wenig von der deutschen Volksgemeinschaft die Rede ist, bleibt bei ihm ebenso aufrecht wie die theoretische Vorstellung einer Trennung von Staat und Gesellschaft. Stefan Vogt und Andreas Behnle haben zu Recht darauf hingewiesen, dass diese beiden Ausgangsthesen
in Deutschland seit dem Nationalsozialismus hinfällig geworden sind.
Und dass Agnoli mit diesen Grundannahmen seinen eigenen Ergebnissen, nämlich der
Charakterisierung der Bundesrepublik als autoritäre Demokratie, die die volksgemeinschaftliche Basis rechtsstaatlich statt terroristisch herzustellen bemüht ist,
widerspricht. Bei aller Kritik an Vorstellungen von einem revolutionären Automatismus, der in den Aktionen der Arbeiterklasse immer schon die Befreiung am Werke sieht, finden sich auch in Agnolis Texten aus den 60er und 70er Jahren immer wieder Äußerungen, die man heute als arbeitertümelnd oder massenverliebt bezeichnen würde. So erklärt er beispielsweise seine eigenen Wünsche und die von relativ marginalen Teilen des Proletariats zum allgemeinen Willen der Arbeiterklasse.
Das Proletariat will aber Kommunismus als Emanzipation und nicht als Übermacht des Staates.
Schön wär's. Vor dem Hintergrund solcher nicht vollends abgestreifter Erbschaften des traditionellen Arbeiterbewegungsmarxismus stellt sich die Frage nach der Aktualität von Agnolis Kritik und insbesondere von seiner
Transformation der Demokratie.
Agnoli hat zu dieser Aktualität mehrfach selbst Stellung bezogen. Zum einen hat er darauf verwiesen, dass seine Kritik als Fundamentalkritik zu verstehen sei und insofern ihre anhaltende Gültigkeit auch an der grundlegenden Struktur von Gesellschaft und Staat gemessen werden müsse. Die Produktionsweise, die gesellschaftliche Struktur und die politische Form seien auch 20 Jahre nach dem Erscheinen der
Transformation der Demokratie
in den westlichen Staaten in ihren Grundzügen gleich geblieben. Daher habe auch die Kritik nichts an ihrer Berechtigung und Richtigkeit verloren. Zum anderen verweist Agnoli zu Recht auf politische Entwicklungen, wie beispielsweise die in den 80er Jahren sich vollziehende Integration der Grünen,
die allen Vorwürfen und Ungültigkeitserklärungen zum Trotz die Involutionstheorie
verifizieren. Diese Einschätzungen sind mittlerweile selbst 15 Jahre alt. Prinzipiell lassen sie sich heute wiederholen. Die Produktionsweise, die gesellschaftliche Struktur und die politische Form, die Agnoli als die
drei Grundelemente
bezeichnete,
die die Gründe für die kritische Analyse der Transformation der Demokratie
waren, existieren grundsätzlich betrachtet in fast gleicher Form fort. Neben solch allgemeinen Feststellungen ist jedoch nochmals hervorzuheben, dass die Mehrzahl von Agnolis Texten aus den 60er und 70er Jahren stammen, was man ihnen zum Teil natürlich anmerkt. Für einige der aktuellen Diskussionen in der Linken geben Agnolis Texte recht wenig her. Die Auseinandersetzungen über Nation und Nationalismus, über strukturellen Antisemitismus und verkürzte Kapitalismuskritik, wie sie spätestens seit Anfang der 90er Jahre vor allem in der Linken in den deutschsprachigen Ländern geführt werden, konnten aus Agnolis Texten kaum Impulse erhalten. Das liegt in erster Linie daran, dass jene grundlegende Gemütslage nationalstaatlicher Warenmonaden, die sich darin äußert, dass man sich permanent betrogen und übervorteilt fühlt, einen diffusen Hass gegen
die da oben
hegt und eventuell auch noch von geheimen Mächten im Hintergrund fantasiert, die am eigenen Elend schuld sein sollen, bei Agnoli nicht Gegenstand der Kritik ist, sondern ganz im Gegenteil immer wieder als Beleg für die grundsätzliche Widerständigkeit der abhängigen Massen herhalten muss. Rassistischen, vor allem aber antisemitischen Implikationen jenes antikapitalistischen Ressentiments, das einzelne Kapitalisten und Politiker kritisiert, aber nicht das Kapital oder den Staat als solchen, bekommt Agnoli nur selten in den Blick. Selbst noch der rigide Anti-Intellektualismus deutscher Werktätiger, der fast nie ohne eine latente antisemitische Einfärbung auskommt, schien ihm bisweilen eine Bestätigung für die ursprüngliche Aversion der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Herrschaft jeglicher Art zu sein. Keine materialistische Staats- und Politikkritik existiert ohne Bezug auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Und auch Agnoli hat sein Programm einer Kritik der Politik immer wieder explizit als
Fortsetzung der Kritik der politischen Ökonomie bezeichnet.
Hätte er zu den erwähnten aktuellen Debatten mehr beitragen wollen, hätte er sich vermutlich nicht vorrangig auf die auch im traditionellen Marxismus stets favorisierte Mehrwert- und Klassentheorie stützen dürfen, sondern auch stärker auf die Analyse der Wertformen und den aus ihnen resultierenden Fetischismus beziehen müssen. Bei Agnoli finden sich keine Stellen, an denen explizit vom Verhältnis von Waren und Staatsfetisch die Rede ist. Johannes Agnolis Texte sind aber für die Linke dennoch enorm wichtig gewesen und sind es schon allein, weil sich große Teile der Linken gerade in ihren schlechten Traditionen treu geblieben sind, über weite Strecken bis heute. Mit seinen Einwänden gegen Staat und Politik hat Agnoli der Linken ein Erbe hinterlassen, an das anzuknüpfen sich lohnt. Bei aller Kritik: Einige von Agnolis Texten sind bis heute alleine aufgrund einzelner Formulierungen, die in ihrer Treffsicherheit kaum zu überbieten sind, aktuell geblieben. Man denke beispielsweise nur an seine zu Recht viel zitierte Kennzeichnung der so hochgelobten Parteienvielfalt in der Bundesrepublik als
plurale Fassung einer Einheitspartei.
Agnoli war und ist einer der wenigen radikalen Staats- und Demokratiekritiker des postfaschistischen Deutschland, dessen theoretische Einlassungen allzu personalisierender Politik und Staatskritik von vornherein eine klare Absage erteilen. Als Wert- und Fetischkritiker gibt er dennoch nicht viel her. Nach Auskunft ehemaliger Studierender hat Agnoli in seinen Vorlesungen bisweilen einige Worte zur Werttheorie und den in ihr analysierten und kritisierten Mystifikationen und Verkehrungen in der kapitalistischen Warenproduktion verloren. Aber in den bisher veröffentlichten Schriften finden sich keine expliziten Anknüpfungen an die marxischen Ausführungen zum Waren-, Geld- und Kapitalfetisch, und auch implizite Bezugnahmen lassen sich nur vereinzelt ausmachen. Was heute ansteht, ist eine Radikalisierung von Agnolis Kritik der Politik vor dem Hintergrund der Neurezeption der marxischen Fetischkritik. Die Kritik an der begeisterten Bezugnahme auf jede auch nur irgendwie widerständige Regung der wert- und staatsfetischistischen bürgerlichen Subjekte und der diesen Regungen im Postnationalsozialismus fast zwangsläufig innewohnenden Affirmation der Volksgemeinschaft muss dabei in Zukunft ins Zentrum gerückt werden. Das weitgehende Desinteresse an der marxischen Fetischkritik und ihren Implikationen hat der heretische Marxismus eines Agnoli aber keineswegs für sich gepachtet. Es war und ist in erster Linie das Markenzeichen der lange Zeit dominierenden Richtungen des Marxismus. Gerade im Marxismus-Leninismus hat man sich für die marxische Fetischkritik nicht sonderlich interessiert. Kaum jemand kam auf die Idee, ausgehend von der marxischen Analyse des Waren-, Geld- und Kapitalfetischs, die Kategorie des Staatsfetischs näher zu untersuchen oder überhaupt erst zu entwickeln. Nur wenige Theoretiker haben beiläufig einige Bemerkungen zum Zusammenhang von Waren und Staatsfetisch geäußert. Sehr deutlich weist Georg Lukács auf den Zusammenhang von Waren und Staatsfetisch hin. Er versucht, die Fetischkritik auf den Staat anzuwenden, Verdinglichung in staatlichen Strukturen aufzuzeigen und die verdinglichende Wirkung von Rechtssystemen hervorzuheben. Staat, Recht und Verwaltung werden bei ihm implizit als Fetische vorgestellt, die zwar von Menschenhand geschaffen wurden, aber als übermächtig und naturgegeben erscheinen. Die Arbeitsteilung, die die Verdinglichung befördert, sei in der Bürokratie, die Lukács in Anlehnung an Max Weber analysiert, zum Teil noch frappanter als in der industriellen Produktion. Wie in der Produktion vom konkreten Gebrauchswert der Waren weitgehend abstrahiert wird, so kommt es in der staatlichen Verwaltung zu einer sich
immer steigernden Abtrennung vom qualitativ materiellen Wesen der Dinge,
an deren Stelle eine
formell rationalistische Behandlung aller Fragen tritt.
Durch die staatliche Verwaltung kommt es daher zu einer
Steigerung der verdinglichten Bewusstseinsstruktur als Grundkategorie für die ganze Gesellschaft.
Nature must be strong, unconquerable, never be defeated. You are no ninja. Conceal your identity.
Während der materielle Fetischismus von Warenproduktion und Zirkulation seinen Ausdruck in den verdinglichten, die Totalität als Kategorie zunehmend ausblendenden Begriffen der Ökonomie findet, entsprechen dem scheinbar naturhaften und geschichtslosen Dasein des Staates die festgefügten Kategorien der Rechtswissenschaften. Der Fetischismus in den Rechtswissenschaften ist nach Lukács sogar noch verfestigter als in der Ökonomie, da es sich dabei um eine bewusstere
Verdinglichung ihrer Einstellung
handelt. Aber auch wenn Lukács Verdinglichung in der Ökonomie und in der staatlichen Struktur einzeln anführt, wendet er sich doch vehement gegen eine einfache Trennung oder eine Entgegensetzung von Staat und Ökonomie. Vielmehr bilden sie bei ihm konstitutive Elemente der verdinglichten Totalität. Die Trennung von Ökonomie und im Staat materialisierter Gewalt ist selbst Ausdruck des Fetischismus in den ökonomischen Beziehungen und der ebenfalls fetischistischen juristischen Form der organisierten Gewalt, die
ihr latentes, ihr potenzielles Vorhandensein in und hinter jeder ökonomischen Beziehung vergessen macht.
Die Trennung des gesellschaftlichen Lebens in die scheinbar autonomen Bereiche Wirtschaft und Politik ist eine Unterscheidung, die selbst schon auf der Verdinglichung beruht. Gegen eine Kritik der Politik in Anknüpfung und Fortführung an Jolis könnte eingewendet werden, sie bezöge sich in erster Linie auf Politik, wie sie im Verständnis des Mainstreams innerhalb der Politikwissenschaft propagiert wird. Man könnte meinen, angesichts normativer und vor allem emanzipatorischer Politikbegriffe, wie sie in der kritischen Politikwissenschaft formuliert worden sind, müsste die Kritik der Politik relativiert werden. Emanzipation wird aber auch in den neueren Texten der klassischen Vertreter der kritischen Politikwissenschaft in Herrschaftskategorien gedacht. Die Kritik des Staates und die Skepsis der Politik gegenüber, als taugliches Mittel zur allgemeinen Emanzipation zu dienen, richtet sich daher ganz bewusst nicht nur gegen Politik im Sinne der apologetischen und affirmativen Politikwissenschaft konservativen Typs, sondern ebenso gegen die kritische oder auch sozialistische Politikwissenschaft, die sich immer noch abmüht, die angeblichen Diskrepanzen zwischen Verfassungstext und gesellschaftlicher Realität, zwischen Demokratieversprechen und realer Verfasstheit der demokratischen Gesellschaft aufzuspüren und aufzuzeigen, um dann die Verwirklichung der gerechten Verfassung und der wahren Demokratie einzufordern. Angesichts dieses Zustands der kritischen oder auch sozialistischen Politikwissenschaft, in der selbst die ohnehin auch zu kritisierende Position, Politik betreiben zu wollen, um sie abzuschaffen, kaum noch Platz hat, gilt es, im Anschluss an Agnoli an einer radikalen Kritik der Politik festzuhalten. In dieser Kritik wird Politik einerseits als bewusste Herrschaft und andererseits als objektiver, den Trägern und Trägerinnen von Politik unbewusster, historischer und gegenwärtiger Durchsetzungsmodus der Wertverwertung begriffen. Auch die scheinbar emanzipative Politik der traditionellen Arbeiterbewegung und der sogenannten neuen sozialen Bewegungen muss sich in diesem Verständnis im Wesentlichen als Beitrag zur Durchsetzung der wahren produzierenden Moderne eingeschätzt werden. Allein die Tatsache, dass alle anfänglich emanzipatorischen Bewegungen, die klassische oder auch alternative Politik betrieben haben, schließlich immer beim Staat gelandet sind und in der Regel nicht einmal dazu fähig waren und es heute schon gar nicht mehr sind, über den Staat auch nur hinaus zu denken, rechtfertigt es, Politik, auch wenn sie sich antistaatlich gibt, als staatsfixiert zu begreifen. Die Kritik der Politik setzt daher weiterhin nicht auf die Wiederbelebung des Politischen oder auf die Rettung der Politik, sondern auf ihre Abschaffung. Habt ihr es endlich geschafft? Das waren 2 Stunden Querfunk-Spezial. 2 Stunden Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Dr. Indoktrinator hat euch im Rahmen dieser Sendereihe Sachzwang FM heute 2 Beiträge präsentiert, den einen von Joachim Hirsch,
Krise als Chance.
Die Austragung von Interessenkonflikten hat dem Management des Status quo weichen müssen. Und der andere von Stefan Griegert, übrigens zum 75. Geburtstag von Johannes Agnoli im Jahre 2000.
Herrschaft, Staat und Emanzipation.
Zur Kritik der Politik, dem Elend der Politikwissenschaft und dem Staatsfetisch in der marxistischen Theorie. Die sehr interessante Hintergrundmusik in der zweiten Stunde kam übrigens von Source Direct. Und ich freue mich, euch und Sie wieder als Hörerinnen und Hörer von Sachzwang FM begrüßen zu dürfen, wenn der ideologische Staubsauger wieder auf 104,8 saugt. Tschüss.
Rocket for the poor, rocket for the black and the white.